Liebe Radio Chico Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt bei der Weltfriedenswoche mit dem Thema Solidarität. Jetzt haben wir einen Gast bei uns, der schon mehrmals bei Radio Chico dabei war. Ich freue mich, den Neurobiologe, Leiter für Potenzialentfaltung und Autor Dr. Professor Gerald Hüther bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Damit wir Sie alle noch ein bisschen besser kennenlernen können, bitte ich Sie kurz, etwas von Ihnen zu erzählen und dann noch Ihren Werdegang zu ergänzen.
Ja, ich bin jetzt schon Anfang 70, das heißt schon alter Opa, weiße Haare und geboren 1951. Das war noch eine ganz andere Zeit als heute. Da gab es noch nicht so eine Notwendigkeit, in der Schule besonders gut zu sein. Da hat vormittags Schule stattgefunden und nachmittags haben wir unsere Freude gehabt und haben die Welt entdeckt auf so einem kleinen Dorf. Ja, und dann hatte ich irgendwann Lust, Biologie zu studieren, weil ich das so toll fand, was es da an unterschiedlichen Pflanzen und Tieren gab. Und habe mich dann ein paar Jahre in der Schule ein bisschen angestrengt und dann bin ich Biologe geworden. Und dann habe ich gedacht, ah, in der Biologie, das Interessante ist eigentlich das Gehirn, machst du Neurobiologie. Bin dann Neurobiologe geworden und habe dann viele Jahre experimentelle Hirnforschung gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen und mal versucht, das, was an neuen Erkenntnissen in der Hirnforschung da zutage getreten war, auch so zu erklären, dass andere Leute das verstehen. Und das ist ziemlich gut gegangen und dadurch habe ich dann sehr viele Vorträge gemacht, Bücher geschrieben. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb wir heute miteinander reden, weil ich nun auf einmal diese neurobiologischen Erkenntnisse anwenden kann, um einfach so ein paar Fragen zu stellen und zu gucken, ob das, was wir da eigentlich machen und wie wir unser Zusammenleben gestalten, ob das eigentlich so gut fürs Gehirn ist. Also sowohl für das Gehirn von jedem Einzelnen als auch für das, was wir da alles so kollektiv zustande bringen. Die wichtigste Erkenntnis ist im Grunde genommen total easy. Das Gehirn ist zeitlebens umbaubar, formbar, plastisch. Da ist nicht so viel festgelegt wie bei den Tieren. Eigentlich so von dem, was wir so wichtig finden, ist so gar nichts festgelegt. Das müssen wir alles erst unterwegs lernen und das lernen wir von den Erwachsenen oder denen, die schon vor uns die Welt so zurechtgestaltet haben und auch zurechtgestutzt haben, wie die das eben so betrieben haben. Und in diese Welt wächst man rein und da muss man gucken, dass man sich da drin zurechtfindet und dabei kann man sich verirren. Jeder Einzelne kann sich verirren. Ist auch wahrscheinlich jedem passiert, wird euch auch allen passieren. Und man kann sich auch kollektiv verirren. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Westen, so wie er unterwegs ist mit seiner Strategie, dass da immer alles weiter wachsen muss, ob das nicht eine kollektive Verirrung ist. Ich weiß auch nicht, ob diese Vorstellung, dass es nur über Druck Leistung gibt, ob das nicht auch eine vollkommen bescheuerte Vorstellung ist. Und Konkurrenz ist sicherlich auch nicht das, was uns wirklich vorwärts bringt. Also da sind so einige Fragen und mag sein, dass deshalb auch unsere westliche Gesellschaft im Augenblick in so Turbulenzen geraten ist, weil irgendwie das, was wir da treiben, auf einem Irrweg angekommen zu sein scheint. Und jetzt heißt es Solidarität. Und ja, Solidarität ist ein schönes Wort, haben sie alle im Munde. Und wenn man dann genauer hinguckt, ist es wieder mal kein Erkenntnisproblem. Natürlich wäre es toll, wenn wir uns mit anderen Menschen solidarisch verhalten würden. Und gemeinsam versuchen würden, diese Welt zu gestalten, die Kinder gut hochzubringen, die alten Menschen einzubeziehen in unsere Gesellschaft und dafür zu sorgen, dass nicht mehr so viele aus ihren Heimaten vertrieben werden. Aber wie wir alle wissen, ist das mit der Solidarität schnell dahergesagt und in der Praxis klappt es dann immer nicht so richtig, weil jeder einem auch noch so viele einzelne Interessen hat. Und ja, dann sind wir hier im Westen eigentlich alle so eine Art Besitzstandwahrungsgesellschaft geworden. Also jeder passt auf, dass ihm nichts abhanden kommt oder dass er nichts abgeben muss. Und dann ahnt man schon, dass da mit der wirklichen gelebten Solidarität schnell Ende ist.
Wie würden Sie denn den Begriff Solidarität für sich einfach definieren? Sie haben uns vorher schon mal einen kleinen Blick gezeigt, was Sie von der Solidarität halten. Aber wie definieren Sie denn das für sich?
Das, was ich als Hirnforscher sagen müsste, ist, dass jeder Mensch eigentlich ein ureigenstes Interesse daran haben müsste, alles dafür zu tun, dass sich die Menschen in seiner Umgebung, mit denen er zusammenlebt und zusammenarbeitet, zusammenlernt, dass die sich gut entfalten können, weil Menschen das in ihnen angelegte Potenzial, also ihre Talente und Begabungen, niemals gegeneinander entfalten können. sondern es geht nur miteinander im Austausch. Das ist ja im Grunde so, dass wir uns da auch ständig was einreden, nämlich dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Das entspricht ja nicht der Wahrheit. Wenn wir ein bisschen ehrlich sind, haben wir alles, was wir können und alles, was wir wissen, von anderen gelernt. Also unser Hirn ist sozusagen entstanden und hat sich vernetzt in einer Art und Weise, wie es eben nun so geworden ist, weil wir so viel von anderen Menschen gelernt haben. Ohne andere hätten wir nicht mal auf zwei Beinen laufen gelernt, wir hätten nicht sprechen gelernt, geschweige denn lesen oder irgendwas anderes. Und heute könnte auch keiner so ein Smartphone bedienen oder am Computer irgendwas machen. Das ist immer alles von anderen gelernt. Und deshalb sind wir eigentlich im tiefsten Inneren soziale Wesen. Und es ist eine absurde Situation, dass wir das nicht wahrnehmen, dass wir da eigentlich nicht dankbar dafür sind, dass wir so etwas Wunderbares zustande bringen, dass wir voneinander lernen können. Und wenn wir nun alles dafür täten, dass wirklich Menschen einander helfen, die in ihnen angelegten Potenziale zu entfalten, dann hätten wir eine andere Gesellschaft. So, die haben wir aber nicht. Und da kann man gucken, woran das liegt. Und da hatte ich ja schon genannt, was da wesentliche Gründe dafür sind. Erwachsene, die bestimmte Vorstellungen davon haben, was richtig und was falsch ist, und die dann die heranwachsende Generation in ihre eigenen Denkmuster zwingt. Und wenn man das nicht macht und nicht alles so macht, wie die das wollen, dann hat man Probleme. Das kennt dann auch jeder. Und das darf nicht sein. Also aus dieser neurobiologischen Perspektive, aus der ich da drauf schaue, darf kein Mensch und erst recht kein Kind zum Objekt gemacht werden. Also das zum Objekt wie ein Kühlschrank oder ein Auto. Also zum Objekt von Vorstellungen, die man hat, Erwartungen, die man hat. Auch von man darf auch nicht zum Objekt von Belehrungen gemacht werden und erst recht nicht zum Objekt von Bewertungen und auch nicht zum Objekt von Maßnahmen. Das ist alles unmenschlich. Das gehört nicht in diese Welt, in der Menschen tatsächlich einander helfen, herauszufinden, wie das Leben geht und worauf es im Leben ankommt, sondern indem man einen anderen wie ein Objekt behandelt, benutzt man ihn. Und meistens eben zur Durchsetzung der eigenen Interessen oder häufiger noch, um die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, die man nun mal so hat. Und da hatte ich ja schon gesagt, die können bisweilen doch ziemlich verirrt sein.
Sie haben eben davon gesprochen, dass eben dieser Urinstinkt, der tief in uns drin wäre, dieses Gemeinsame, das Miteinander, nicht mehr so aktiv ist. Woher kommt das? Also irgendwo schlummert das ja in uns tief drin. Und ich glaube, bei Kindern ist dieser Instinkt noch wacher als eben bei erwachsenen Leuten. Woher kommt das, dass dieser Instinkt immer inaktiver wird?
Ich nenne das gar nicht so gerne Instinkt, weil das so wieder so klingt, als wäre das was wir von den Tieren geerbt haben. Mhm. Das ist eine Erfahrung. Wir haben 9 Monate lang in engster Verbundenheit mit einer anderen Person, vorgeburtlich im Bauch der Mutter, die Erfahrung gemacht, dass wir dort geschützt und geborgen sind. Und dann kommt jedes Kind auf die Welt und hat diese Erwartungshaltung, dass das da draußen so weitergeht. Dass es da so ist, dass da jemand da ist, mit dem man gemeinsam versuchen kann, sich in der Welt zurechtzufinden. Und das ist dann das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und gleichzeitig hat auch jeder vor der Geburt schon und eine Zeit lang danach ja auch noch sich selbst als Gestalter seines eigenen Lernprozesses verstanden. Er hat also gemerkt, dass es möglich ist, den Arm gezielt zu bewegen, dass man krabbeln kann, dass man sich aufrichten kann. Das sind doch alles Lernprozesse, die da in den ersten 2, 3 Lebensjahren stattfinden, wo dann die Erfahrung gemacht wird, hey, ich kann das. Ich bin alleine, ohne dass mir dauernd andere sagen, wie ich es machen muss, bin ich in der Lage, das rauszufinden. Und das finden alle Kinder raus, nicht weil sie das machen, was die Erwachsenen ihnen sagen, sondern indem sie ausprobieren, wie es geht. Und eine Zeit lang lassen die Erwachsenen die damit auch noch in Ruhe. Und dann kommt irgendwann der Augenblick, wo die Erwachsenen später dann in den Kindertageseinrichtungen, also im Kindergarten oder noch später in der Schule und später dann im Beruf, wo dann also irgendwelche Leute meinen, sie müssten einen belehren, sie müssten einen bewerten, sie müssten jemandem sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Und das verletzt dieses tiefe Grundbedürfnis nach Verbundenheit. Also wenn ich dir sage, mach dein Interview hier so und so und nicht so und stell nicht so blöde Fragen, dann ist das dünne Band von Verbundenheit zwischen uns beiden sofort zerrissen. Und dann findest du mich blöd und damit hat sich's. Und wir haben miteinander dann nichts mehr weiter zu tun. Das heißt, indem ich dich zum Objekt meiner Bewertung mache, mache ich alles kaputt, was uns miteinander verbindet. Und du kannst dann eigentlich, wenn dir das überall passiert, nicht nur mit mir jetzt in diesem Gespräch, sondern auch zu Hause oder mit den Eltern oder dann in der Schule oder wo auch immer, auch häufig in den Peergroups, wo du erfährst, wenn du dich nicht so verhältst, wie die das wollen, dann gibt es einen Ärger. Das ist dann alles ziemlich doof. Und das tut dann auch weh, wenn du merkst, dass so ein tiefes Bedürfnis ist, ja wie eine Sehnsucht. Und dann kannst du die nicht stillen, weil dich andere Leute wie ein Objekt behandeln. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, wenn du das Gefühl, dieses unangenehme Gefühl loswerden willst, als das eigene Bedürfnis nach Verbundenheit zu unterdrücken, solange bis es weg ist. Und manchmal unterdrückt man auch noch das eigene Bedürfnis nach Möglichkeiten, wie man etwas selbst gestalten will, also nach Autonomie. Und wenn man das beides so ordentlich unterdrückt hat, dann sind im Hirn, das ist ja nicht einfach nur, dass man sich anstrengt, dass das weg ist, sondern da wachsen dann im Hirn Fasern aus, also Verknüpfungen, und die legen sich sozusagen über diese Bereiche im Hirn, in denen dieses Bedürfnis nach Verbundenheit oder das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten entsteht. Und dann ist es weg. Dann will man nichts mehr, dann hat man null Bock auf Schule, dann will man auch nichts mehr lernen, dann will man auch nichts mehr gestalten und dazugehören will man auch nicht mehr. Und dann kümmert man sich nur noch um sich selbst. Und das ist das, was den meisten passiert ist.
Sie sind ja auch Leiter für Potenzialentfaltung in der Akademie für Potenzialentfaltung. Was macht diese Akademie? Hilft sie genau diesen Menschen, die eben diese Freude am Lernen und am Leben verloren haben?
Genau, diese Akademie habe ich aufgebaut. Es ist eine Genossenschaft und gibt es auch so eine regionale Teilakademie in der Schweiz. Akademie für Potenzialentfaltung, und wir versuchen, Menschen, die sich an uns wenden, dabei zu helfen, ihr Zusammenleben so zu gestalten, dass es für alle Beteiligten gut ist. Das können Familien sein, das können Sportvereine sein, das können Unternehmen sein, es können ganze Kommunen sein, könnten ganze Schulen sein. Manche melden sich und mit denen kann man da auch gut arbeiten, und wer sich eben nicht meldet, mit dem arbeiten wir auch nicht. Wir können nur mit jemandem arbeiten, der es auch will. Wir rennen also nicht hinter anderen her und machen auch keine Angebote und sind auch kein Dienstleister. Aber manchmal funktioniert es und dann helfen wir denen. Wir haben mal so eine Fahrradmannschaft gehabt aus Thüringen, die wollten unbedingt, also Männer, die sie so sind, wollten einfach unbedingt mal das größte Fahrradrennen der Welt machen. Das ist das Race Across America. Von der einen bis zur anderen 6000 Kilometer. Und dann haben sie sich zusammengetan, haben so ein Team aufgebaut. Und haben dann eine Probefahrt gemacht von Thüringen da bis an die Ostsee und wieder zurück an einem Wochenende. Das ist ja schon ein ganzes Stück gewesen. Mhm. Und dann haben sie uns angerufen und haben gesagt, wir kriegen das nicht hin. Wir haben uns dauernd in den Haaren. Überall weiß irgendeiner was besser, und so kommen wir nie durch Amerika. Und dann kann man, wenn man so eine Frage kriegt, kann man hingehen, kann mit denen ein bisschen arbeiten, kann die auf den Topf setzen, kann ein paar tolle Fragen stellen. Ne? Also so eine Frage zum Beispiel, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr Recht haben oder wollt ihr gemeinsam durch Amerika? Das ist schon eine sehr interessante Frage, wo dann die für sich selber eine Antwort finden müssen. Und wenn die dann zu dem Schluss kommen, sie wollen gemeinsam durch Amerika, dann braucht man nicht mehr über Solidarität zu reden. Dann unterstützt jeder den anderen, damit der in seine Kraft kommt, weil sie dann nur gemeinsam durchkommen. Da habe ich noch vergessen, die haben dann am Ende auch noch, weil die so gut drauf waren, dieses Rennen gewonnen.
Ach so.
Ja, super. Vor dem amerikanischen Profiteam, das im Himalaya geübt hat.
Ah, krass, okay. Ja, da sieht man es. Sie haben vorher noch angesprochen, das Thema Solidarität, dass man das gar nicht so braucht, sondern dass man einfach ein Miteinander miteinander braucht. Also würden Sie sagen, dass man in unserer heutigen Gesellschaft nicht das Wort Solidarität braucht oder der Hintergedanke dahinter, sondern eben das Miteinander?
Das ist ja in vielen Bereichen, und da werden ja Begriffe verwendet, die sind so abgedroschen und abgelatscht und breitgetreten, dass jeder kann was anderes darunter verstehen, und am Ende kann man mit diesen Begriffen nichts mehr anfangen. Mhm. Also Freiheit ist auch so ein Begriff, Demokratie ist so ein Begriff, oder Liebe ist ja der am schlimmsten verhunzt worden ist. Und deshalb bin ich der Meinung, man müsste versuchen, solche Begrifflichkeiten, die praktisch plattgetreten, bis zur Unkenntlichkeit plattgetreten sind, die muss man eher vermeiden. Dann muss man eben wirklich die Worte finden, die es da braucht, und das Richtige, was ich da versucht habe, vorhin darzustellen, wie man das anders bezeichnen könnte, heißt, ich habe ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen.
Also wäre der Verbesserungsvorschlag an die Gesellschaft, dass man einfach die Sicht zu der Person gegenüber, aber auch die Sicht zu sich ändert und Sachen einfach nicht nur so daher sagt, ja, ich bin solidarisch, ja, ich bin für Demokratie, ich bin Demokrate, sondern dass man das Ganze einfach ganz anders beleuchtet? Oder wie kann denn die Gemeinschaft oder die Gesellschaft an sich arbeiten, wenn es ja so Worte gibt, die in ihren Augen nur Floskeln sind?
Indem wir aufhören zu reden, sondern wirklich was tun. So, und da geht die Frage geht damit los, wenn ich jemand anders helfen will, in seine Kraft zu kommen, dann kann ich das ja nicht anordnen und dann kann ich ihn auch nicht zum Objekt meiner Bemühungen machen, sondern dann muss ich ihn einladen, ermutigen, inspirieren, dass er nochmal Gelegenheit bekommt, Erfahrungen zu machen, dass er zum Beispiel etwas kann, dass er was drauf hat und dass man ihn mag. So, und diese Einladung, ich kann niemals einen anderen Menschen einladen, wenn ich ihn nicht mag. Mhm. So, und das heißt, ich müsste versuchen, andere Menschen zu mögen, vor allen Dingen solche, die ich überhaupt nicht leiten kann, sonst geht's nicht. Und dann kommt die zweite Stufe, ich kann aber nur jemand anders mögen, wenn ich mich selber mag. Also es gibt ja so viele Leute, die hier rumlaufen, die mögen sich selber nicht, das sieht man denen ja schon an. Und die können auch dann immer nur Unfrieden und Ärger und Misstrauen und alles Mögliche in die Welt bringen, weil sie sich selber nicht leiden können. Jemand, der sich selber mag, mag auch andere. Der mag übrigens nicht nur andere Menschen, der mag auch Pflanzen und Tiere und die ganze Natur und alles, was ihn umgibt. Dann tut er auch alles dafür, dass dieses, also in meinem Falle, ich tue alles dafür, dass die Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten erhalten bleibt. Und dazu muss ich versuchen, anderen Menschen zu helfen, dafür auch einen Blick zu gewinnen.
Auf Ihrer Webseite haben Sie folgendes Zitat, und zwar: Eine Gemeinschaft, die kein gemeinsames Anliegen verfolgt, bleibt ein zusammengewürfelter Haufen. Können Sie vielleicht auf das drauf eingehen und den Bezug nochmal zur Gesellschaft herstellen?
Ja, das muss ja etwas geben, was Menschen sind alle unterschiedlich und es muss ja irgendwas geben, was die miteinander verbindet und damit die sich anstrengen und sich ein bisschen ihre eigenen Interessen zurückstellen, damit das, was sie gemeinsam wollen, auch gelingt. Das Fahrradrennfahrteam ist ein schönes Beispiel dafür und das kann nie gelingen und die hätten auch dieses Fahrradrennen nie geschafft und auch erst recht nicht gewonnen, wenn da jeder nach wie vor darauf beharrt hätte, dass so wie er das macht, richtig ist und dass die anderen alle blöd sind und nicht genug drauf haben. Und das heißt, braucht so eine Art von gemeinsamen Anliegen. Ich sage nicht gerne Ziel, weil beim Ziel ist es doof, weil das kann man ja erreichen. Mhm. Und wenn ich jetzt in einem Team das Ziel habe, bis zum Ende des Jahres wollen wir das und das geschafft haben, dann strengen sich alle an. Oder wenn man eine Katastrophe hat, eine Flutkatastrophe, dann strengen sich alle an und dann und irgendwann ist alles so geschafft, das Ziel ist erreicht und dann zerfällt der ganze Haufen wieder, weil dann ist das, was sie zusammengehalten hat, weg. Ein Anliegen ist was anderes. Ein Anliegen ist ja etwas, was ich nie erreiche. Also wir könnten versuchen, jetzt zum Beispiel in einer Kommune, wir haben eine solche Kommune, die wir begleiten, die heißt Tulln an der Donau und die sagen, wir wollen eine Stadt des Miteinander werden. Ja, wunderbar. Da können die ewig dran arbeiten. Und mit jedem kleinen Schritt, den sie gehen, sind sie sozusagen dabei, dieses Anliegen zu verwirklichen. Und dann fangen die Leute an, dort zusammenzuhalten und zu gucken, was die anderen brauchen, kümmern sich umeinander. Ja, und dann kommt ein anderes Klima raus in dieser ganzen Stadt, eine andere Atmosphäre. Und als Nebeneffekt fangen die Leute auch an, wieder sich für alles Mögliche zu interessieren und werden auch wieder Gestalter. Und dann kommt sogar die Wirtschaft wieder in Schwung, aber als Nebeneffekt. Dieser Art, dieser neuen Beziehungskultur.
Jetzt kommen wir, glaube ich, schon langsam zum Ende des Interviews, aber möchten Sie vielleicht noch ein Thema ansprechen oder etwas aussprechen, was wir jetzt hier in diesem Interview nicht getan haben?
Ja, ich nehme an, dass viele, die uns hier zuhören, noch in der Schule sind oder beim Studium oder noch in irgendwelchen Ausbildungen. Und da erleben Sie ja wahrscheinlich alle, wie Sie da zum Objekt von Belehrungen und Bewertungen und von Maßnahmen gemacht werden. Und da gibt es einen Trick, den verrate ich jetzt mal. Mhm. Man kann sich das Ganze auch angucken wie eine Theaterveranstaltung, wo man im Zuschauerraum sitzt, dann guckt man auf der Bühne, was da für ein albernes Spiel gespielt wird. Und dann kann man auch auf die Bühne hochgehen und kann das Kostüm anziehen und mitspielen, aber man ist nicht Teil des Spiels. Man kann das wohl mitmachen, aber man muss sich davon nicht anstecken lassen. Man muss sich davon nicht oder damit nicht identifizieren. Mhm. Das ist das große Kunststück. Dann bleibt man nämlich Subjekt, dann bleibt man Gestalter Sonst wird man sozusagen Teil dieses irrsinnigen Spiels, das da oben auf der Bühne abläuft. Und dann regt man sich auf und dann ärgert man sich und dann will man es ändern und dann hat man das ganze Theater, was wir alle miteinander haben. Also die einfachste Form ist einfach erstmal bis 13 oder bis 10. Das ist schon ein bisschen, da kommt schon ein bisschen Abstand rein. Aber die richtig gute Form ist, guckt euch einfach diese Kacke an, die die da draußen machen, ob ihr in einem Theater seid. Und denkt euch euren Teil. Und wenn es nicht anders geht, dann spielt er einfach mal mit, setzt euch den Hut auf und sagt, probiere ich doch mal, wie das so ist. Aber es ist nicht euer Leben, sondern es ist lediglich so, dass ihr das mal mit ausprobiert, was dabei rauskommt, wenn man das mitspielt. Man identifiziert sich nicht damit. Und damit bleibt man ein unabhängig denkender, freier Mensch.
Dann bedanke ich mich auch hier zum Schluss für die schönen Worte und auch für das Interview und die Zeit, die Sie sich genommen haben, damit wir das hier durchführen konnten. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und eine schöne Restwoche.
Ja, habe ich sehr gern gemacht und alles Gute auch für Sie und alle, die uns hier zuschauen. Tschüss.
Dankeschön, tschüss.